Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg bringt sich in eine fantastische Ausgangsposition für die verbleibenden 3 Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga, nachdem er am Montagabend das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel mit 3:1 gewonnen hat. Hanno Behrens avanciert zum Fußballgott und damit herzlich willkommen zu einer kurzen Ausgabe Total beklubbt hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist wie schon in den vergangenen Wochen Jakob. Hallo Jakob.
Hallo Felix.
Ja, wir wollen uns ein bisschen kurz halten. Der Internetgott meint es immer noch nicht so richtig gut mit uns, aber wir geben unser Bestes. Ja, Jakob, wir ziehen das einfach mal ein bisschen anders auf heute, gehen nicht so ganz ins Detail der einzelnen Spielsituation, der taktischen Aufstellung, sondern sprechen einfach mal so ein bisschen darüber, wie wir das Spiel gesehen und erlebt haben, denn es war ein Spiel, das sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut gucken ließ, das wirklich Spaß gemacht hat und das Werbung für die 2. Bundesliga war.
Sehe ich absolut genauso. Das ging los mit den Interviews von den Trainern vorher, die beide Zuversicht ausgestrahlt haben und vor allem die erste Halbzeit, denke ich, war auch für die neutralen Zuschauer wirklich guter Fußball.
Ja, du sprichst es an. Wir müssen natürlich trotzdem mal noch so ein bisschen über die Ausgangssituation sprechen, beziehungsweise über die 11 Leute, die da beim 1. FC Nürnberg vor allen Dingen auf dem Feld standen. Denn es wurde ja dann doch ordentlich durchrotiert, ein bisschen zwangsläufig, denn die meisten Wechsel kamen durch Sperren und durch Verletzungen zustande. Und damit hatten wir dann auf einmal eine Startelf, die ja so wahrscheinlich die wenigsten prognostiziert hätten.
Genau, Kirschbaum im Tor war eine Überraschung, ist nicht als nervenstärkster Spieler bekannt, aber hat seine Sache dann gut gemacht. Sepsi ist schon am Mittag von Kicker veröffentlicht worden, auch überraschend gutes Spiel. Dass Stefaniak nicht dabei ist, hat mich jetzt nicht überrascht, auch wenn Krankheit oder Verletzung da stand, aber der war wirklich schwach in den letzten Spielen. Und ansonsten fand ich das nachvollziehbar.
Ja, dadurch dann, dass eben so ein bisschen da ordentlich durchrotiert werden musste. Everton ist ja auch noch ausgefallen mit muskulären Problemen. Dann eben doch die Variante Viererkette. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, ob man nicht vielleicht Dreierkette spielen könnte. Und man muss rückblickend sagen, die Entscheidung, die da Michael Köllner getroffen hat, war die absolut richtige, denn es war eine wirklich überzeugende Leistung, die der 1. FC Nürnberg abgeliefert hat. Du hast es angesprochen, die erste Halbzeit, das war wirklich Fußball zum Genießen. Und es ging in einem atemberaubenden Tempo vom 1. FC Nürnberg los. Was ich besonders beeindruckend fand, und das hat sich eigentlich über die kompletten 90 Minuten gezogen, es gab Zeiten, in denen manche dieser Spieler im Club-Trikot vor solchen Spielen, ich will jetzt nicht sagen, die Hose voll hatten, aber wo man denen die Nervosität angemerkt hat. Und ich hatte diesen Eindruck über die kompletten 90 Minuten eigentlich nicht ein einziges Mal. Das war so ein Spiel, wo man irgendwie halt abliefern muss, aber wo die Mannschaft dann auch einfach abgeliefert hat und man nicht den Eindruck hatte, okay, hey, die haben hier Schiss, die haben Angst, was zu verlieren. Nein, ich hatte den Eindruck, die wissen, dass sie was gewinnen können, dass sie was Riesengroßes gewinnen können und genauso haben sie dann auch gespielt.
Und das machen die machen viele von denen, die reingekommen sind, aus. Der Werner als aggressiver Spieler hat versucht, da voranzugehen wieder. Der Kirschbaum ist auch jemand, der tendenziell sich zeigt und auch mal die Faust zeigt. Und Sepsi lässt sich halt auch nicht unterkriegen. Deswegen, ich hatte ein komisch gutes Gefühl eigentlich vor dem Spiel, als ich die Aufstellung gesehen habe. Und meine Wünsche sind wirklich in Erfüllung gegangen. Und da hast du vollkommen recht, Aggressivität hat uns oft gefehlt. Aber diesmal war es so, Kiel hat hingelangt und wir haben zurückgelangt. Und das war aus meiner Sicht auch ein großer Grund, neben den überragenden Standardsituationen. Muss man einfach so sagen, die waren trainiert, da hat Kölner richtig gut im Training mit ihnen arbeiten lassen. Und wie gezielt der Valentini die immer reingebracht hat, ich glaube, es war eine Ecke, die keine gute Chance war. Also das ist einfach eine Wahnsinnsqualität.
Ja, eine ist wirklich so komplett verunglückt, aber das ist dann letzten Endes eben auch gutes Coaching. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Florian Zenger schrieb bei Clubfans United in der Analyse, Gegner ausgeguckt, Schwächen ausgenutzt. Und das trifft es, glaube ich, wirklich, auf den Punkt. Da kann man gar nicht, muss man gar nicht viel drum rumreden. Man hat in den letzten Wochen ja auch gesehen, dass Holstein Kiel Probleme hatte, gerade dass eben auch auf der Torhüterposition da Probleme beim Rauslaufen, so heißt das Wort, da sind. Und dann eben die Bälle auch immer wieder genau in diese Bereiche zu spielen, das ja dann einfach so konsequent auszunutzen, das zeugt davon, dass man sich wirklich intensiv mit diesem Gegner beschäftigt hat und dann eben das Spiel auch ein Stück weit angepasst hat. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch mal darüber gesprochen, dass die Standardsituationen wieder besser werden müssen. Das sind sie jetzt in den letzten Wochen und in diesem Spiel waren sie tatsächlich das absolute Faustpfand.
Absolut, und gerade das Markreiter, den wir auch schon kritisiert hatten, trifft mit einem überlegten Kopfball, statt nur irgendwie auf Härte zu gehen. Das spricht er dann absolut für ihn. Und wie gesagt, also ich kann Kölner da nur loben, weil das ist was, was man absolut trainieren kann und man hat's gesehen. Und was auch noch extrem gut war, also wir waren wahnsinnig bereit für das Spiel. Die Nürnberger sind da eingelaufen, die wollten das Ding gewinnen und das war auch völlig egal. Der Rückschlag gleich nach dem 1-0-1 durch den Elfer, der aus meiner Sicht absolut klarer Elfmeter war. Einfach dumm Verhalten von Mark Reiter. Aber wir hatten halt 2 Minuten später wieder eine Riesenchance. Und da hat man einfach gemerkt, in der kompletten ersten Halbzeit, in der kompletten zweiten Halbzeit, dass wir das Ding gewinnen wollen und dass die Jungs richtig am Start waren, egal was passiert ist. Und das war wirklich sehr beeindruckend.
Ja, du hast es angesprochen, an dem Elfmeter, da muss man irgendwie überhaupt nicht rumdeuten. Ich hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass das auch einfach viel Glück von Kiel war. Ich glaube, er lässt den Ball unabsichtlich liegen und Mark Reiter, ja, weiß er auch nicht so genau, was er macht. Ich glaube, Bornemann hat ja auch in der Halbzeit gemeint, da weiß er auch nicht so richtig, was Mark Reiter davor hat. Aber mitunter ist es dann eben so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Zum Glück war das die einzige Wahnsinnsaktion negativer Art bei Georg Mark Reiter in diesem Montagabend, ansonsten wirklich ein hervorragendes Spiel gemacht. Wir müssen natürlich, wenn wir schon mal bei den positiven Dingen sind, wo wir uns ja gerade so ein bisschen bewegen, natürlich auch über Hanno Behrens reden. Ich habe immer wieder mal im Podcast gesagt und ihr habt mir größtenteils dann auch beigepflichtet, dass Hanno Behrens in dieser Saison auch in schlechten Phasen, als wir wirklich nicht gut gespielt haben, ich erinnere an die Zeit rund ums Derby, immer mit einer guten Körpersprache meiner Meinung nach auf dem Platz stand und versucht hat, diese Mannschaft wirklich zu führen und anzutreiben. Und das war jetzt tatsächlich das Spiel, das dann quasi so ein bisschen das i-Tüpfelchen da oben drauf war. Denn ja, mit einer unglaublich offensiven Präsenz dann eben auch genau dahin zu gehen, wo du dem Gegner wehtun kannst, das hat ja schon fast ein bisschen was von Stoßstürmer, was er dann bei seinen beiden Toren da gemacht hat. Also Hanno Behrens, der wirklich, glaube ich, unumwundene Anführer dieser Mannschaft, oder?
Ja, unser wichtigster Spieler momentan, Ishak, und ich glaube, keiner ist froher, dass Ishak wieder zurück ist als Behrens, weil Ishak zieht einfach immer mehrere Spieler auf sich und hat aber auch noch das gute Auge, den Ball quer zu legen. Und dass er nicht zurückzieht, war halt vor allem beim 3-1 sichtbar, wo die meisten nicht gehen, weil sie vom Torwart halt Knie und Faust am Kopf bekommen. Und knien in den Magen. Ja, aber das muss man machen. Wenn man aufsteigen will, dann braucht man solche Leute. Er hat vor einem Jahr verlängert, ist zum Kapitän ernannt worden und das war mit die beste Entscheidung, die man, glaube ich, für diese Mannschaft so treffen konnte.
Ja, Hanno Behrens jetzt mittlerweile bester Torschütze des ersten FC Nürnberg. Ein Treffer mehr erzielt als Michael Ishak, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ishak ja übrigens im Kicker-Interview mit einer sehr interessanten Aussage. Er hat ja in 24 Spielen 12 Tore gemacht, ob er denn zufrieden sei mit seiner Torausbeute und sagte, ja, durch die Verletzung ist es okay, ansonsten wäre es zu wenig. Fand ich dann auch irgendwie bemerkenswert, was der mittlerweile für ein Selbstvertrauen dann ausstrahlt. Wie gesagt, insgesamt eigentlich eine mannschaftlich richtig gute Leistung, die da die Elf auf dem Platz angeboten haben. Auch Patrick Erras, der ja zuletzt von uns so ein bisschen kritisiert wurde in den ersten 20 Minuten mit wirklich ja einem starken Auftritt meiner Meinung nach. Und dann hat er mal wieder ganz salopp auf Fußballdeutsch gesagt, Scheiße am Schuh. Das ist irgendwie wirklich ja zum Haare raufen, was der irgendwie da in den letzten 2 Jahren alles mitmachen musste. Jetzt ist es ein Innenbandriss, die Saison ist für ihn vorbei, aber als er da auf dem Boden lag, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir wurde Angst und Bange und ich dachte bloß nicht wieder das Kreuzband.
Ich war mir sicher, es ist das Kreuzband. Man hat gesehen, ich finde ein bisschen schwache Kommentierung vom Kicker, dass ohne Fremdeinwirkung war, weil das war einfach, der Ball war weg und der Schindler hat ihn von hinten geschubst. Und das sind einfach total dumme Aktionen, gerade für so große Spieler. Das ist mir auch so gegangen. Ich bin 2 Zentimeter kleiner als Erras. Und wenn man dann die Muskeln nicht anspannt und jemand rennt einem von hinten über den Haufen, dann fällt man einfach blöd. Und wenn man in der Wiederholung gesehen hat, wie sie sein Knie verbogen hat, da war ich mir sicher, dass Kreuzband wieder durch ist. Das sind Probleme von großen Spielern, da muss er einfach schauen, dass er da guten Kraftaufbau macht. Er bleibt ja in Nürnberg für die Reha, wahrscheinlich Donaustauf, sind sie ja meistens. Und er hat jetzt in der Saison einen relativ fitten Eindruck gemacht, aber man merkt schon, also spritziger macht es nicht. Und da muss er wirklich wieder dran arbeiten, dass er gut zurückkommen kann, weil in der Bundesliga kannst du dir eine gewisse Hüftsteife nicht mehr erlauben, wie er schon manchmal gezeigt hat in der Saison.
Ja, wir sind gespannt, wie sich's dann für Patrick Erras entwickeln wird. Auf diesem Wege natürlich alles Gute, denn auch er hat natürlich seinen nicht geringen Anteil daran, dass der 1. FC Nürnberg dasteht, wo er nun mal steht, und das ist 5 Punkte vor Platz 3 und nur 2 Punkte hinter Platz 1. Lass uns mal ein bisschen über die Defensive sprechen. Wir haben jetzt so ja die Offensive durchaus gelobt, haben gesagt, der Mikael Ishak spielt wieder die Rolle, die er eben vor seiner Verletzung innehatte, auch wenn die Tore fehlen, aber Hanno Behrens profitiert davon. Hinten hatten wir auf einmal eben eine Innenverteidigung, oder nicht nur eine Innenverteidigung, eine Viererkette aus Sepsi, Mühl, Markreiter, Valentini. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo alle Clubfans vor 3, 4, 5 Wochen wild applaudiert hätten. Nichtsdestotrotz, dass Kiel auch die ein oder andere Möglichkeit hatte. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das ganze Spiel relativ ruhig verfolgen können, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass Kiel oder dass der Kieler Angriff bei unseren Verteidigern schlecht aufgehoben wäre oder dass Kiel wirklich zu ganz, ganz zwingenden Chancen kam. Ich erinnere mich an die eine Situation, als, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es genau war, dann wirklich direkt frei vor Kirschbaum stand und dann noch so zweimal nachgetreten hat. Aber das war gefühlt wirklich die Situation, wo es mir noch am meisten die Angst, ja, den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hat. Wie ging es dir da?
Absolut, also das war Duxch, der da wirklich unnötig auch nachtritt. Da habe ich den Schiri nicht ganz verstanden, weil das eine klare Gelbe ist. Aber wenn man davon absieht, dass wirklich Drexler eine unglaubliche Qualität hat. Also da hat man wirklich gesehen, aus meiner Sicht fußballerisch bester Mann auf dem Platz. Auch was der für eine Übersicht hat. Aber da der ist einfach schwer zu verteidigen. Und das haben Valentini und Sepsi sehr gut gemacht. Ich denke, was man bei Sepsi sieht, er hat halt eine höhere Körperlichkeit als Leibold. Und die haben wir in dem Spiel ein paar Mal gebraucht. Also er war einmal in einem ganz guten Kopfballduell gegen den Spieler, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, der große Seidel, Aaron Seidel. Und da ist halt Leibold wirklich hoch unterlegen. Und ich bin schon immer ein Mühl-Fan. Ich finde, man merkt es sofort im Aufbau. Und um den Kölner nochmal zu loben, ich finde, dass Markreiter jetzt in der Rückrunde eine Entwicklung genommen hat und wirklich nochmal eine Klasse besser spielt als vorher. Der macht kaum Fehler. Also das mit dem Elfmeter war blöd, aber er macht im Spiel kaum Fehler. Und Riesenpräsenz. Und da muss ich sagen, in seinem Alter nochmal so einen Schritt zu machen, das rechne ich dem Spieler und dem Trainer hoch an. Und das hat man gemerkt.
Ja, es war ja dann immer so ein bisschen zu Beginn der Saison, dass man den Eindruck hatte, wenn Markreiter auf dem Feld steht, aber eben nicht Everton neben ihm steht, dann weiß man nicht so genau, wozu er imstande ist. Aber im Prinzip haben wir jetzt mit Everton und Markreiter wirklich zwei sehr, sehr gute Innenverteidiger, die beide eben die Abwehr auch anführen können. Insofern stimme ich dir da absolut zu. Also Georg Markreiter auch, was den Spielaufbau angeht, was ja nicht unbedingt seine ganz große Stärke ist, finde ich, hat er nochmal einen wirklichen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, vor 4, 5 Wochen, also vor 4, 5 Spielen. Wahnsinn. Davor war das nur langes Holz und auf einmal, ich mag es überhaupt nicht, wenn er von nach vorne dribbelt und einen Fehlpass spielt, das macht er ganz gern. Einmal pro Spiel, aber ansonsten wirklich sinnvoll und da merkt man, der hat Bock, sich zu verbessern und da gibt's nicht so viele, die das mit 28 noch machen wollen. Das ist wirklich guter Mann.
Ja, jetzt haben wir uns dem 1. FC Nürnberg so ein bisschen gewidmet. Wir gehen eine ganz kurze Pause und dann widmen Jakob und ich uns nochmal so ein bisschen den Kieler und blicken natürlich auch voraus darauf, was jetzt beim 1. FC Nürnberg demnächst ansteht. Das ist ja das letzte Montagsspiel der Saison, das er gegen Eintracht Braunschweig bestreiten darf. Und das Ganze gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Der Kampf um den Euro Bowl. Live auf meinsportradio.de. Am Samstag, den 28. April, kämpfen Frankfurt Universe gegen Flash de la Courneuve in der Big Six European Football League. Nicolas Matin von GFL Internet TV und Radio kommentiert das Spiel live ab 18.45 Uhr. Die Big Six European Football League. Sei dabei. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Gerade eben haben Jakob und ich den ersten FC Nürnberg schon fast ein bisschen überschwänglich gelobt, aber man möge es uns nachsehen, Jakob. Wir sind noch etwas euphorisiert, auch wenn das Spiel bereits am Montagabend war. Lass uns mal über Holstein Kiel sprechen. Markus Anfang hatte vor dem Spiel davor gewarnt, dass Nürnberg sehr aggressiv auftreten wird, sehr hoch draufgehen wird wahrscheinlich auch. Michael Köllner hat es in der Pressekonferenz angekündigt und nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie den Eindruck, dass Kiel regelrecht überrumpelt war davon, wie sehr Nürnberg in den Anfangsminuten das Gaspedal durchgetreten hat.
Das ist eine hohe Qualität, die vor allem halt durch Ishak wieder dabei ist. Der läuft gut an, der dirigiert auch immer, zeigt den anderen, wo sie zulaufen müssen. Und das kann bei uns kein anderer wie Ishak und das hat uns gefehlt, das stimmt. Wobei, ich finde, in der zweiten Halbzeit haben wir uns zurückgezogen und da war das Spiel von Kiel eigentlich noch viel schlechter. Also nicht viel, ich fand, Kiel hat insgesamt nicht katastrophal gespielt, aber in der zweiten Halbzeit waren sie noch chancenloser als in der ersten und schlechter. Und da sind wir überhaupt nicht mehr drauf gegangen vorne. Da haben wir sie eigentlich ziemlich kommen lassen. Und das finde ich schon interessant, dass Kiel anscheinend über einen Plan, der irgendwie ist, den Duxch vorne in Szene zu setzen, der eine Riesenqualität hat, wie Ishak auch in der Ballannahme und im Ballverteilen. Und dann über individuelle Klasse von Drexler und Schindler nachzurücken. Und da hat man halt gemerkt, dass die anderen, ob es jetzt Mühling war oder dann Seidel, die sind dann schon deutlich abgefallen im Vergleich. Und auch Schindler, auch wenn er den Elfmeter gemacht hat, war jetzt nicht überragend in Form. Und da hat man dann gesehen, die hatten keine Idee mehr in der zweiten Halbzeit. Und das ist der Top-Torjäger der zweiten Liga, Marvin Duxch, und aus meiner Sicht der beste Spieler der zweiten Liga. Und das spricht für unsere Defensive.
Ja, du hast es angesprochen, in der zweiten Halbzeit hielt dann zwar mit einer ganzen Reihe Abschlüssen, in Anführungsstrichen, oder zumindest Dingen, die als Torschuss am Ende gewertet werden, aber eben mit dem Problem, dass sie einfach nicht ihr schnelles Umschaltspiel dann forcieren konnten, weil sie schlicht und ergreifend den Ball vom FCN bekamen, während Nürnberg sich dann gut gestaffelt hat und letzten Endes ja dann so Kiel vielleicht auch seiner Spielanlage beraubt hat. Und wie gesagt, ich hatte dann einen sehr ähnlichen Eindruck wie du. Also am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen überrumpelt, aber eben auch so, dass sie nach dem 1-1 nicht irgendwie jetzt dann mal einen Gang höher schalten konnten oder dem FCN dann besonders viel entgegenzusetzen gehabt hätten. In der zweiten Halbzeit dann zwar irgendwie mit mehr Spielanteilen, aber eben auch ohne zwingende Chancen größtenteils. Das war ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, das ist irgendwie so ein hartes Urteil, aber ich habe von Kiel einfach irgendwie ein Stück mehr erwartet. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass Jan Regensburg in den letzten Wochen ja wirklich nochmal ja, sich darauf zu besinnen scheint, dass da der Relegationsplatz eben doch in Reichweite ist und sie jetzt nur noch 2 Punkte Vorsprung eben auf die Regensburger haben, bin ich mir gar nicht so sicher, ob Kiel am Ende der, und das waren sie ja vermeintlich, sichere ja, Kandidat am 34. Spieltag für einen der ersten 3 Plätze ist.
Das wird noch sehr schwer. Bayer Lorzer in Regensburg ist auch aus meiner Sicht der beste Trainer in der zweiten Liga und Regensburg hat genau die gleiche Situation letztes Jahr. Dass sie relativ überraschend in die Relegation gekommen sind und ich habe schon das Gefühl, dass bei Kiel ein bisschen die Luft raus ist. Also Duxch ist eigentlich ein aggressiver Spieler. Der hat in der zweiten Halbzeit mehrfach Shake Hands gemacht mit den Innenverteidigern. Das sind, also ich möchte jetzt nicht zu martialisch sein, aber die Innenverteidiger sind die Bösen. Gegen die muss man irgendwie versuchen, dreckig zu spielen und das habe ich von ihm nicht gesehen und auch Drexler hat irgendwann so ein bisschen aufgegeben und das ist halt fatal. Ich glaube, bei Kiel ist ein bisschen die Luft raus. Die haben eine super Saison gespielt und um uns nochmal zu loben, Nürnberg war richtig gut. Wir waren richtig stark in dem Spiel und das haben sie halt auch anerkennen müssen. Und das ist schon eine Enttäuschung, wenn die vorher auf die Aufstellung schauen und sich denken, ja, da spielt halt so ein Sepsi und so ein Mühl und der Kirschbaum und dann muss der Petrak noch rein, den ich übrigens auch nochmal ausgewiesen loben muss und mich selber kritisieren. Ich habe ihn wirklich zu schlecht eingeschätzt. Petrak hat sich auch super gemacht und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann werden sie so hergespielt. Und das ist halt auch frustrierend. Und das hat alles für uns gespielt dann.
Ja, es gibt so ein paar Faktoren, die, also man soll ja den Statistikbögen vielleicht auch nicht zu viel trauen. Wie gesagt, die Torschussstatistik hat Kiel am Ende für sich entschieden. Aber eine Sache war in diesem Spiel eben auch wirklich auffällig. dass Nürnberg am Ende fast 5 Kilometer mehr gelaufen ist. Und das, finde ich, fasst das Ganze dann gut zusammen. Auch als man dann den Kielern eben den Ball gegeben hat oder auch als am Anfang man den Ball hat, es war viel, viel mehr Bewegung im Nürnberger Spiel als im Kieler Spiel, war so ein bisschen mein Eindruck.
Ja, das ist einfach das, was ich meine. Die waren heiß. Nürnberg war heiß und die wollten das Spiel mehr und Kiel, ich weiß nicht, was jetzt der ausschlaggebende Faktor war. Die haben halt auch viele Störgeräusche, da laufen auch viele Verträge aus. Duxch gehört ihnen ja nicht mal zum Beispiel. Drexler wird wahrscheinlich wechseln wollen. Der Coach geht weg. Das ist eine schwierige Situation und ich glaube wirklich, die hatten als Ziel gut mitspielen in der Saison und das haben sie. Die haben super mitgespielt. Die hatten jetzt eine kleine Chance oder eine gute Chance noch auf dem Aufstieg. Aber ich verstehe das. Ich kenne die Situation, wenn die Luft raus ist. Du kannst es wollen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und das Gefühl hatte ich bei Kiel in dem Spiel.
Wir wollen nicht ganz so auf Kiel eindreschen. Ich möchte nur eine Person positiv hervorheben. Peitz. Als der reinkam, da gab es tatsächlich irgendwie, der hat so einen Ruck durch diese Mannschaft nochmal gehen lassen, wo ich dann den Eindruck hatte, okay, jetzt wollen sie wenigstens, dass dann hinten raus nicht viel daraus geworden ist. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber der hat auch nochmal eine Körperlichkeit ins Spiel gebracht, mit der FCN zumindest das ein oder andere Problem bekommen hat.
Ja, aber das... Also, Einsatz hat absolut gestimmt, aber fußballerisch habe ich jetzt nicht viel gesehen bei ihm, wobei ich in den Foren so ein bisschen nachgelesen habe, dass sich viele den von Anfang an gewünscht hätten, als Pusher vorne. Aber ich glaube, also Schindler und Duxch sind genauso Pusher und ähnliche Spielertypen. Seidel war ja auch drin mit 2 Metern oder 2 Meter bisschen was. Sie haben halt auch einfach dann 5 große Spieler vorne reingestellt und den Ball vorgeklopft und da hatten wir halt auch mindestens 3 große Spieler, die halt dagegen gestanden sind. Also ja, der hat ein bisschen Schwung gebracht, aber es war halt auch schon wirklich knapp vor Schluss. Und 1-2 Chancen hast du immer.
Gut, dann lass uns mal einen Haken an das Spiel machen. Ich denke, man kann unumwunden zugeben, dass es das vielleicht wichtigste Spiel der Saison war und dass der 1. FC Nürnberg auf jeden Fall eine der besten Saisonleistungen in diesen 90 Minuten abgerufen hat. Und das trotz all der Probleme, die dieses Spiel mit sich brachte. Wie gesagt, Tim Leibold gesperrt, Everton verletzt, Eras musste verletzt raus. Also die Vorzeichen waren nicht die besten, aber am Ende war das Ergebnis definitiv eins, das wir uns gewünscht haben. Und jetzt ist am nächsten Montagabend dann das letzte Montagsspiel der Saison angesagt. Eintracht Braunschweig, denen es überhaupt nicht gut geht, sportlich gesehen, sind dann zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Je nachdem, wie dann am Wochenende Kiel eben spielt, kann da der Aufstieg schon perfekt gemacht werden. Ja, so schnell geht's von alles ganz schön kacke momentan zu, besser kann's eigentlich nicht laufen. Die Ausgangssituation für den FCN ist, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, tatsächlich so, dass, wenn sie das vergeigen, das wahrscheinlich fast noch schlimmer ist als der Abstieg 99.
Ja, auf jeden Fall aktueller und der aktuelle Schmerz ist immer das Schlimmste. 5 Punkte sind natürlich ein großer Vorsprung. Das Schlussprogramm ist jetzt auch nicht so ganz ohne für alle Beteiligten, Düsseldorf, Nürnberg und Kiel. Da hat Regensburg eigentlich das Einfachste. Und ja, aber es geht für so viele Gegner von uns, geht's halt noch um was. Und Braunschweig ist einfach, also ich weiß nicht, wer angenehme Erinnerungen als Clubfan an Braunschweig hat. Ich glaube, ich habe keine einzige.
Ich muss sagen, das Hinspiel war eigentlich ganz okay.
Stimmt, das Hinspiel war okay, aber ich habe einfach nie ein gutes Gefühl vor Braunschweig. Die sind 2 Punkte, mit Torverhältnis 3 Punkte vom Relegationsplatz. Da brennt es einfach. Die sind sehr, sehr schwer zu schlagen. Sie haben eine unglaublich gute Tordifferenz mit +2 für Mannschaften, die so weit unten stehen. Und da ist zum Beispiel Bochum mit -2 schlechter. Und das sind einfach immer gefährliche Gegner. Und sie haben mit 33 Toren relativ wenig kassiert, 3 weniger als wir. Und ich finde unsere Abwehr nicht schlecht. Deswegen stelle ich mich auf ein sehr unangenehmes Spiel ein. Auf der anderen Seite, wir haben die Euphorie auf unserer Seite. Auch nochmal Riesenlob an die ganzen Clubfans, die nach Kiel gefahren sind. Also Wahnsinn. 2300 Fans in einem Auswärtsspiel am Montagabend, das 700 Kilometer, glaube ich, waren es. Wahnsinn. Und da werden die werden wahrscheinlich auch alle wieder am Montagabend nach Nürnberg kommen. Und die Stimmung wird toll sein und ja, eine Riesenchance. Je nachdem, wie Kiel spielt.
Ja, beeindruckend, besonders die Zahl vor dem Hintergrund, wie viele Leute denn überhaupt nur in das Kieler Stadion passen. Ich glaube 13.400, also gefühltes Heimspiel. Es war auch so ein bisschen Gänsehautatmosphäre phasenweise, selbst am Fernseher, wenn man ja die Stimmung gehört hat, die der FCN oder die Fans des FCN dann da gemacht haben. Du hast es angesprochen, natürlich bedenkliche Situation und es geht für gefühlt alle noch um was. Aber man muss ja auch sagen, es sind eben 5 Punkte Vorsprung, die Kiel erstmal aufholen muss, und es ist eben das Spiel gegen Düsseldorf noch am letzten Spieltag, wo ich Stand jetzt sagen würde, da geht es um die goldene Ananas. Wer es da mehr will, gewinnt es da und gewinnt dann am Ende vielleicht auch die Liga. Ob Sandhausen nochmal so richtig in die Bredouille kommt, dann am ja übernächsten Wochenende, das steht dann auch noch auf einem anderen Blatt. Und Eintracht Frankfurt sage ich schon, Entschuldigung, Eintracht Braunschweig, da kam wahrscheinlich kurzer hier Flashback an die Relegationssaison oder sowas. Eintracht Braunschweig, ja, natürlich, du hast es angesprochen, mit sehr wenig Gegentoren. 8 Niederlagen nur, also eine mehr nur als der FCN. Aber eben unfassbar viele Unentschieden. Also sie sind nicht in der Lage, großartig Spiele zu gewinnen. Wer übrigens mehr über Eintracht Braunschweig wissen möchte und darüber, wie es da aktuell um die Stimmungslage bestellt ist, der möge sich das Gegnergespräch mit Anna anhören. Ja, man muss es jetzt vielleicht einfach auch mal so knallhart sagen: Eintracht Braunschweig ist ein unangenehmer Gegner, aber einer, gegen den du auf jeden Fall erstmal nicht verlieren darfst. Und ja, dann würden die Vorzeichen doch schon sehr, sehr gut aussehen.
Ja, ich gehe auch davon aus. Wir haben das wichtigste Spiel der Saison, sehe ich genauso wie du, haben wir jetzt gewonnen. Für die Spieler ist es eine Riesenchance. Wir haben eine junge, sehr fitte Mannschaft. Leibold ist wieder am Start, der wird auch nochmal was zeigen wollen. Everton schaut es auch gut aus, dass er wieder spielen kann. Ich bin mir auch sicher, dass Ishak noch das ein oder andere Tor schießen will. Ich bin zuversichtlich und wir spielen daheim und jetzt ist die Euphorie da und das kann viel ausmachen. Und wir sind durch ein Tal gegangen vor ein paar Wochen. Wir sind jetzt wieder on top und der gute alte Spruch, am Ende kackt die Ente, der trifft einfach zu und die werden sich das nicht mehr nehmen lassen wollen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das schaffen mit dem kleinen, also ich klopfe gerade auf Holz übrigens, Zusatz natürlich, dass man als Clubfan sich nie sicher sein kann, solange rechnerisch noch was möglich ist. Aber wir sind der verdiente Aufsteiger, wenn wir aufsteigen werden. Und ja, es werden alle alles dafür geben.
Ja, es ist nie ganz sicher, bevor es nicht vorbei ist. Immer wieder kommt Hannover in meinen Kopf, wenn jemand sowas
Oh
sagt.
Gott.
Ja, lass uns mal noch über eine Personalie reden. Du hast es angesprochen, es würde stark verwundern, wenn Leibold nicht wieder in die erste Elf rückt, genauso wie Everton. Bei Breedlo Kirschbaum muss man sehen. Aber einer, der dann in dieser Mannschaft doch ein bisschen abgefallen ist, und zwar nicht nur, weil die Körperlichkeit vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, sondern auch, weil ansonsten nicht so viel zusammengeht. Das war Kevin Möwald. Ist der jemand für dich, der vielleicht jetzt, und die Zeichen deuten ja eh darauf hin, dass er den Verein verlassen wird, der jetzt zum Ende der Saison womöglich dann auch noch seine Bankrolle finden wird, dass dann Löwen womöglich noch ins Zentrum mit reinrutscht und dann einer der ja Außenspieler, womöglich sogar Srelak, dann ja letzten Endes in die Startelf beordert wird oder befördert wird?
Auf Letzteres hoffe ich ohnehin, weil ich glaube, ich sehe Ansätze bei Srelak, die ihn prädestiniert machen, so eine hängende Stürmer, schon ein bisschen auch über die Außen, aber auch anbieten als Anspielstation für Ishak. Ich glaube, dass er da ganz glänzen könnte. Ja, ich finde, Möwald spielt eine ganz schwierige Saison und man merkt, dass er auch sehr oft unzufrieden ist. Ich fand jetzt gegen Kiel war wieder besser. Aber auch eine Sache, die unseren Coach ausmacht, ist, er gibt allen Spielern immer Chancen. Und ich habe das Gefühl, dass er sehr nach Trainingsleistung den Kader aufstellt. Und da kommen Überraschungen vor, wie mal jemand im Kader steht oder nicht. Da kommen Spieler auf einmal werden eingewechselt, die 2, 3 Wochen nicht mal im Kader standen. Aber man hat jetzt gegen Kiel gesehen, dass wir das auch einfach dringend gebraucht haben. Und ich habe das Gefühl, der hat einen wahnsinnig guten Draht dazu, wie er Spieler anpacken muss und wie er Spieler verbessern kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, also er wird Möwald sicherlich nicht fallen lassen in den letzten Spielen. Ich glaube, dass Möwald angesichts der Leistung mal einen Bankplatz verdient hätte, die er so bringt momentan. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bis zum Schluss als Stammspieler spielt und weil Kölner stellt die Mannschaft auf, von der er glaubt, dass sie am besten ist. Und wenn er glaubt, dass Möwald dazugehört, also ich muss ehrlich sagen, da vertraue ich ihm.
Ja, Michael Köllner hat sich dieses Vertrauen, denke ich, verdient mit seinen Entscheidungen, die er über die bisher 31 Spieltage getroffen hat. Und damit, ja, sind wir auch schon fast am Ende, Jakob. Eine Sache müssen wir natürlich noch tun, wir müssen tippen. Ich tippe natürlich 2-1. Wer auch immer das Tor bei Braunschweig schießen möge, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es ja ein Eigentor, wer weiß. Was
Mirko
ist,
Bolland.
ja, was ist dein Tipp?
Mein Glückstipp ist 1-1 offensichtlich. Den hatte ich jetzt dreimal und wir haben ein bisschen umgeschlagen. Deswegen tippe ich natürlich 1-1.
Ja, wenn es am Ende langt, soll es mir auch recht sein, wie auch immer das Spiel dann ausgehen mag. Vielen Dank, Jakob, dass du dir Zeit genommen hast hier für unseren kurzen Plausch über den Montagabend und das, was dann daraus resultierte. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da mit der Analyse des Spiels gegen Eintracht Braunschweig, blicken dann natürlich auch voraus auf den Gegner in Sandhausen. Da ist dann das vorletzte Saisonspiel, das letzte Auswärtsspiel bereits angesagt, dann am Sonntag um 15.30 Uhr. Und bis dahin, macht's gut und wir hören uns dann wieder auf meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.